So, dann schauen wir mal, dass jetzt die Leute reinkommen. Wir haben noch nicht genau 15, doch, jetzt ist mein Zeiger umgesprungen und ich würde sagen, weil wir bis jetzt jedes Mal etwas überzogen haben, ich fange einfach direkt an, weil meine Einleitung wollen ja eh nur die 76, ne, wie viel sind es? 106 Leute, die jetzt schon drin sind. Dann kommen immer mehr, okay, das ist natürlich sehr geil. Die jetzt schon da sind, die wollen sich meine Einleitung anhören, der Rest will ja eh die anderen hören. So. Ich begrüße euch zur mittlerweile vierten Ausgabe des District Zero Talks hier beim OMT, einem Format, das ihr jetzt hoffentlich schon alle kennt, das monatlich stattfindet, zum vierten Mal, wie gesagt, und uns die Chance gibt, mit erfahrenen SEO-Experten über die aktuellen Themen der Branche zu sprechen. Ein Format, das sich normalerweise in der ersten Hälfte, ich sage extra normalerweise, in der ersten Hälfte mit den aktuellen Entwicklungen der SEO-Branche beschäftigt und in der zweiten Hälfte mit den aktuellen Fragen von euch, die ihr bei der Anmeldung abgegeben habt. Heute machen wir es ein bisschen anders. Wir haben nämlich, zumindest ging es an mir vorbei, wenn dann ging es an mir vorbei, kein irgendwie großes Event gehabt, kein AI-Mode, der irgendwo hingekommen ist, wie damals in den USA, kein Google-Update, was jetzt diesen Monat zu tragen kam, das hatten wir ja vorletzten Monat. So dass ich gesagt habe, es sind so viele Fragen reingekommen, heute beantworten wir nur eure Fragen und deswegen habe ich die natürlich auch den Experten vorher geschickt, dass sie sich optimal darauf vorbereiten können. Und wir haben eben im Vorfeld auch schon über eine spezielle Frage ein bisschen diskutiert. Und ich freue mich, die werde ich ganz am Ende noch mit einlaufen lassen. Und jetzt zur Vorstellung. Wen haben wir heute dabei? Ihr habt, wenn ihr jedes Mal dabei wart, alle schon mindestens einmal gesehen. Ich würde sagen, wir starten frei nach Ladies First mit Vanessa. Vanessa Wurster, Geschäftsführerin der Hamburger SEO-Agentur SEOcation. Die neben diesem Format bei uns auch regelmäßig noch die Sistrix Website Klinik macht. Die ist übrigens am 16.09. Ich schicke euch nachher den Link rein. Die ist bald, wenn ihr Bock habt, alle 3 Monate Vanessa Webseiten analysieren zu sehen, schaut da rein. Sie ist ebenfalls OMT-Botschafterin, war schon gefühlt dutzende Male reicht das bei mir im Podcast und ist eigentlich so meine Hauptaustauschpartnerin, wenn es um SEO vom OMT geht. Also meistens, wenn ich irgendwas zu heulen habe, muss sie sich's anhören. So, dann als zweites haben wir den Johann von Hülsen, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer der Wingman Online Marketing GmbH, einer weiteren SEO-Agentur aus Hamburg. Das hatten wir schon in der ersten Folge, dass wir so viele Hamburger hier anwesend hatten. By the way, jetzt mache ich wie eben Pitch für Vanessa, jetzt ein Pitch für Johann. Die Wingman sind Herausgeber meiner Meinung nach eines der besten SEO-Newsletter der Branche. Ich habe es Ihnen schon mehrfach selbst geschrieben per E-Mail. Ich hoffe, das wird intern weitergegeben, den ihr unbedingt abonnieren solltet, wenn ihr Bock auf einen Newsletter der anderen Art habt. Wir werden den auch in den Shownotes verlinken. So, als drittes begrüße ich den Markus Hövener, den ich genau wie die anderen gefühlt schon auf jeder SEO-Konferenz gehört habe. Er ist Gründer der Agentur Blue Fusion, in deren Mantel, jetzt kommt sein Pitch, er auch Podcast-Host des Search Camps ist, ein Podcast, der sich vor allem mit SEO und SEA-Themen beschäftigt. Auch den nehmen wir heute in den Shownotes auf. Also wenn ihr Markus öfter hören wollt, dann. Oh, ich kriege gerade hier in unserem internen Chat, es gab wohl gestern ein Spam-Update. Danke dafür, aber das diskutieren wir dann heute vielleicht nur noch am Rande. So, ich bin nicht vorbereitet auf das Spam-Update. Aber ihr vielleicht, dann können wir darüber reden. Ich habe das Briefing schon vor ein paar Tagen geschrieben. So. Und last but not least, unser Mann der Daten. Das habe ich dich beim ersten Mal schon vorgestellt, Johannes. Johannes Beuys, Gründer und Geschäftsführer von Sistrix, Namengeber der Runde. Mit ihm habe ich mir dieses Format überlegt. Dem deutschen Marktführer im Bereich SEO-Tools und sein Pitch, der ist auch ein Pitch für mich. Er hält die Keynote am 26.09. bei uns auf der Konferenz und bringt genau dort 200, die Erkenntnis aus 200 Millionen Daten mit. Und macht seinem Ruf damit alle Ehre, der Mann der Daten, wie ich ihn eben genannt habe. So, genug gepitcht, genug Mario. Ich würde sagen, wir fangen an. Die 4 Minuten habe ich mir gegönnt. Jetzt müssten auch, ja, es sind auch viel mehr Leute da. Seit Beginn des Sistrix SEO Talks verfolgt uns die KI-Entwicklung der Google-Suche rund um AI Overviews und AI Mode. So vor 4 Monaten, 5 Monaten wurde das so richtig, das war schon vorher, aber immer intensiver. Ich wollte eigentlich sagen, da wir gerade kein anderes Update haben, das habe ich ja eben schon gesagt, aber jetzt gibt es ja eins, ich lasse das weg. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die hier Fragen eingereicht haben. Wir behandeln sie heute. Und vielleicht kann ja dann einer, der Bock hat, am Ende noch was zu dem Spam-Update sagen. Und ich fange mit der ersten Frage an. Markus, warum du ausgerechnet die erste Frage beantworten musst, sage ich. Ich habe dich nicht auf der Campix dieses Jahr gesehen. Und auf der Campix wurden sehr viele Experten gefragt, ob wir SEO umtaufen sollen, weil das in dem Podcast von SEO Presso von Björn Narko dann veröffentlicht wurde. Vanessa, du warst auch nicht da, du hast Glück gehabt. Ich habe mir aber Markus jetzt ausgesucht. Sollten wir, die Frage an dich, sollten wir SEO umtaufen in Answer Engine Optimization oder Generative Engine Optimization oder LLM Optimization oder was auch immer? Was wäre für dich aktuell der sinnvollste Begriff und vor allem warum?
Also ich kriege ja diese ganzen Diskussionen auch mit. Ich persönlich würde es eigentlich sehr zu schätzen wissen, wenn wir einfach bei SEO bleiben, weil das in SEO steht immer noch für Search. Und ob dieses Search, ob das jetzt Google startet oder Perplexity oder quasi was dahinter hängt, wäre mir persönlich am Ende des Tages egal. Ich verstehe, warum Leute auf andere Begrifflichkeiten wollen, um vielleicht auch an andere Töpfe ranzukommen. Oder gerade als Agentur musst du natürlich auch die Sprache deiner Kunden sprechen. Und wenn ein Kunde Geo haben möchtest, solltest du Geo anbieten, alles gut. Aber wenn ich das jetzt für den Rest des Universums für heute entscheiden müsste, ich würde einfach sagen, wir bleiben bei dem, was wir kennen, aus vorgenannten Gründen.
Vanessa, du nickst?
Ja, ich nicke. Ich würde auch bei SEO bleiben. Es gibt so viele auch so Sonderformen von SEO. Wir benennen es jetzt auch nicht plötzlich irgendwie um. Also klar, irgendwie Search Engine Optimization. Jetzt können wir uns drüber streiten, ob das wirklich eine Suchmaschine ist, wenn wir über ChatGPT und Co. sprechen. Wir sprechen aber auch von seit Jahren, auch vor ChatGPT schon drüber, müsste man es vielleicht nicht als Search Experience Optimization bezeichnen, können wir bei SEO bleiben. Ich würde einfach an dem Begriff festhalten, es deckt alles ab und wir müssen uns da nicht irgendwie, also ich glaube, wir sollten uns eher darauf fokussieren, Webseiten zu optimieren, anstatt zu überlegen, wie wir das Ganze bezeichnen wollen, weil wir haben, glaube ich, schon einen ganz guten Namen dafür.
Johann, wurdest du gefragt bei der Campix? Warst du da dabei?
Ich habe mit ganz vielen Menschen drüber gesprochen, aber nur mit Björn glaube ich nicht. Mit allen anderen habe ich, glaube ich, gesprochen. Ich bin auch voll bei Markus und Vanessa inhaltlich. Ich habe aber so ein paar Punkte, die ich irgendwie nochmal, glaube ich, dazu packen möchte. Das eine, wenn wir von SEO sprechen, dann denken alle immer an Google-Ergebnisoptimierung, also Geo, was ja Quatsch ist, weil wir haben ja die ganze Zeit in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, dass es mehr gibt als Google, mehr Suchmaschinen, mehr Suchsysteme und jetzt kommen halt neue Suchsysteme dazu und deswegen zu sagen, wir schmeißen den Begriff weg, das ist, glaube ich, das ist eine Scheindebatte, die bringt uns am Ende nicht weiter und vor allem bringt sie uns nicht weiter. Lauter Menschen, die gerade sehr, sehr verunsichert sind. Und dazu gehören ja nicht nur Kunden, sondern ja auch Mitarbeiter in unseren Unternehmen, die sich irgendwie die Frage stellen, okay, jedes Mal, wenn ich irgendwie LinkedIn aufmache, dann brüllen mich 1000 Leute an, was jetzt irgendwie alles wichtig sei und so. Und man kann gar nicht so schnell den Schrott rausfiltern, wie er wieder neu entsteht. Und man kann das gar nicht alles schnell genug bewerten. Und da jetzt zu sagen, okay, anstatt uns damit zu beschäftigen, was jetzt tatsächlich anders ist oder neu ist oder wo wir uns als Branche verändern müssen, führen wir eine Scheindebatte über einen Namen. Und immer wenn ein Kunde sagt, ja, ich habe mir was überlegt, das mit dem SEO funktioniert nicht so gut, ich brauche einen neuen Brand, würden wir doch alle sagen, nee, vielleicht nicht, vielleicht fängst du an, deine Hausaufgaben zu machen. Und wir könnten viel mehr uns um diese Hausaufgaben kümmern, wenn wir uns nicht die ganze Zeit damit beschäftigen würden, wie wir denn das nennen, was wir hier gerade tun. Und ich glaube, bei den Hausaufgaben, da gibt es so ein paar Sachen, die werden jetzt als neu verkauft, sind aber uralt. Der ganze SEO-Spam kommt wieder. Ich finde das sehr schade. Es gibt auch eine ganze Menge Sachen, die zum seriösen SEO gehören, die jetzt unter neuem Namen verkauft werden. Finde ich auch ein bisschen schade, aber es ist ja gut, dass man sich drum kümmert. Und es gibt ein paar Sachen, wo wir tatsächlich nochmal uns weiterentwickeln können und müssen. Und da hat Vanessa mich gerade irgendwie nochmal so ein bisschen getriggert, als sie sagte, die Seiten, unsere Seiten optimieren. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, wo man ja tatsächlich sagt, okay, das haben wir immer so gedacht, wenn wir an Suchmaschinenoptimierung gedacht haben. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo wir tatsächlich irgendwie ein bisschen weiterdenken müssen, ein bisschen mehr über Bande spielen dürfen, als wir das bisher getan haben, ohne das Link-Building von vor 5 Jahren wieder auszupacken.
Johannes, bist du befragt worden von Björn?
Ich glaube, ich habe es irgendwie immer geschafft, zur richtigen Zeit an der falschen Stelle zu sein oder genau andersrum, wer weiß. Ja, ich glaube, es ist einfach ein sehr emotionales Thema bei manchen, ne? Also ich habe das Gefühl, vielen in der Branche ist es relativ egal. Und dann gibt es halt irgendwie so einen Kreis, die beißt sich da schon sehr rein. Und für die ist das quasi ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein sehr emotionales Thema. Ich glaube, ich bin da vielleicht nicht ganz so emotional, würde ich sagen. Ich finde auch, dass SEO das schon irgendwie alles sinnvoll abdeckt. Ich kann aber auch so ein bisschen verstehen, dass gerade der Bedarf nach irgendeiner Begrifflichkeit da ist, die halt diesen Fokus auf den AI, auf ein bisschen klarer auf diese AI-Themen setzt. So, nachdem, was ich halt gerade beobachte, scheint sich Geo aktuell durchzusetzen. Ja, meinetwegen. Also wahrscheinlich reden wir in 3 Jahren alle wieder von SEO und dann gibt es halt zwischenzeitlich, gibt es halt irgendwie so ein bisschen Geo. Gab ja irgendwie auch mal Voice Search Optimization und was weiß ich alles. Ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren alle Geos sind. So, ich glaube schon, dass es am Ende wieder auf SEOs zurücklaufen wird, aber dass es halt so eine Übergangszeit geben wird, wo quasi der Fokus oder wo dieses Herausarbeiten von so einer neuen Art der Optimierung ein bisschen wichtiger ist, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Und wenn dann ein neuer Begriff hilft, dann ist das eben so.
Ich frage jetzt mal die 4 Experten, Daumen hoch, Daumen runter. Wer hat den Podcast von Björn gehört, diese Folge? 2? Nein, okay. 2 haben es gehört, 2 haben es nicht gehört. Ich habe es nicht geschafft, ihm aus dem Weg zu gehen. Wir sind am zweiten Tag, gerade als ich gehen wollte, hat er mich noch abgefangen. Ich bin genau auf eurer Seite gewesen. Ich habe auch gesagt, SEO, ich finde alles andere ist einfach nur dem Kunden irgendwas auf den Bauch schmieren, um ihm was zu verkaufen. Also ein bisschen, ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt als die höfliche Form von Markus eben. Ich war aber gar nicht so, also ich wundere mich, dass wir hier gerade so eine Einstimmigkeit haben, weil in dem Podcast war das ganz anders. Also da waren wirklich sehr, sehr viele, die das komplett anders gesehen haben. Und ich möchte natürlich auch, dass die jetzt hier zuhören, sich ein Bild daraus machen. Also ich bin voll bei euch, finde es auch gut. Und wenn ich mit Markus zusammen das fürs Universum entscheiden dürfte, wie er eben gesagt hat, dann wäre das bei mir auch so tatsächlich. Wir werden aber auch den Podcast Björn zuliebe mal in den Shownotes verlinken. Wer Lust hat, da reinzuhören, hört da rein. Also das ist auch eine ganz cool geschnittene Folge. Ich finde, ich höre den Podcast super gerne von Björn, deswegen habe ich auch kein Problem damit, den auch noch zu verlinken und ihn auch zu promoten. Grüße gehen raus an Björn. Danke für eure Einschätzung. Das wollen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Und ich würde jetzt gerne, Johannes, ich spreche diesmal als erstes an bei dem zweiten Thema. Da ging es nämlich ein bisschen um das, was du so gepostet hast. Es hat mich jemand angeschrieben über die Fragen. Der hat mir dann tatsächlich auch noch eine E-Mail geschrieben und hat mehrere Sachen von dir zitiert. Und im Endeffekt geht es darum, dass man von dir etwas gelesen hat auf LinkedIn, wo du geschrieben hast, dass Google bekannt gegeben hätte, dass die Klicks mehr oder weniger oder wie du in Anführungszeichen geschrieben hast, in etwa stabil bleiben würden. Du hast aber in einem anderen Beitrag etwas veröffentlicht, das war ja nicht von dir, sondern du hast ja andere zitiert, wenn ich es richtig verstanden habe, dass AI Overviews die Klickrate halbieren würde. Und ich gebe das jetzt einfach so von mir unbewertet weiter. Kannst du das mal aufklären? Und vor allem, wie ist es denn wirklich, vielleicht jetzt auch im Hinblick auf deinen Vortrag, den du bei uns hältst, ich nehme an, dass du da schon ein bisschen was erfasst hast und dir auch vielleicht schon angeschaut hast. Kannst du schon was dazu sagen?
Genau, ich glaube, es ist halt gerade die große Diskussion, wie die Auswirkungen von AI-Overviews auf die Klicks sind. Google hat naturgemäß großes Interesse daran zu sagen, ach, da ändert sich gar nicht viel, es ist alles wie vorher, die Publisher kriegen genauso viele Klicks oder insgesamt Webseitenbetreiber kriegen genauso viele Klicks. Auf der anderen Seite gab es dann halt quasi Zeitungspublisher aus UK, die gesagt haben, dass ihnen bei AI-Overviews ungefähr 50% der Klicks wegfallen. Und ich glaube, am Ende haben beide Seiten irgendwie recht. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man drauf guckt und welche Metriken man sich genau anguckt und quasi wie man den Kuchen schneidet. So, ich verstehe schon, dass wenn man vielleicht in der Vergangenheit eine Webseite hat, die sehr gut mit so, ich weiß nicht, Glossar-Content zum Beispiel funktioniert hat oder mit so Übersetzungskontent oder mit so relativ einfachem Erklär-Content. Und wenn da jetzt überall bei dem Gesundheitsportal meinetwegen AI-Overviews da sind, dass dann auf einmal ganz viele Klicks wegfallen, ich glaube, das ist unbestritten. Ich glaube, die Gegenposition von Google, dass sie sagen, dass über alles gemessen quasi die Anzahl der Klicks in etwa gleich bleibt, das wird so auch ungefähr sein. Aber da geht es halt dann nicht um diese einzelne Branche, um diesen kleinen Teilbereich, sondern da geht es halt bei Google dann über alle Verticals, über alles, was man sich quasi angucken kann. So, von daher, ich glaube, es hängt sehr stark vom individuellen Keyword-Profil ab. Das jetzt gerade aus der SEO-Branche natürlich sehr andere Ideen und Vorstellungen und auch Beobachtungen kommen, ist naturgemäß so, weil natürlich alle, die sich damit beschäftigen, die haben halt quasi Google-optimierten Content gemacht. Und das waren halt in der Vergangenheit, waren das halt oft irgendwie Glossare und das waren halt öfter auch mal so Magazinbeiträge und das waren halt quasi aus Kosten-Nutzen-Gründen vielleicht gar nicht so die Artikel, die ganz tief gehen, wo eigene Videos gemacht wurden, wo eigene Bilder gemacht wurden, sondern wo halt so klassischer SEO-Content gemacht wurde, die mit ein bisschen Glück noch ein Praktikant geschrieben hat. Und das ist natürlich das, was Google jetzt mit den AI-Inhalten sehr schnell ersetzen kann. So, das heißt, dass die Auswirkungen von AI-Overviews und quasi diesen fehlenden Klicks in der SEO-Branche besonders stark zu merken sind, ist, glaube ich, naturgegeben und ist, glaube ich, relativ natürlich. Aber das ist natürlich so. Und ich glaube, das ist auch was, da werden wir uns drauf einstellen müssen. Also meine Beobachtungen sind so, es hängt halt sehr stark vom individuellen Keyword-Profil ab, von der Branche, in der man tätig ist und so weiter. Irgendwas so zwischen 20% und 40% verlieren schon relativ viele.
Alle anderen haben so die ganze Zeit genickt für den Podcast, die jetzt im Podcast hören, die konnten es nicht sehen. Die das Video sehen oder jetzt live dabei sind, haben das wahrscheinlich mitbekommen. Deswegen eine Folgefrage an genau die anderen drei, weil ihr drei seid alle in Agenturen für Kunden zuständig. Also ich weiß nicht, Markus, ob du noch Kundengeschäft machst, aber bei Vanessa weiß ich es und Johann hat mir, glaube ich, auch mal erzählt, dass er noch operativ viel mitarbeitet. Johann, wie ist das bei euch so, wenn man breit über die Kunden guckt? Ihr werdet ja Kunden aus verschiedenen Branchen haben. Wie ist denn so der Tenor auch? Ist eher Angst im Raum? Wie ist die Verunsicherung? Was sind so typische Fragen, die auf euch zukommen? Und ist das, was Johannes eben gesagt hat, bei euch auch so zu sehen?
Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Erstens zwischen den Branchen und zweitens auch im Zeitverlauf. Eine Sache, die ich gerne, also ich mache aktuell, ich würde sagen, 90% News Publisher, die natürlich, deren Geschäftsmodell ist halt Reichweite. Im Wesentlichen, Abos spielen auch eine Rolle, aber Abos gewinnst du auch nicht, wenn niemand auf deine Seite kommt. Deswegen haben die natürlich ein besonderes Gespür dafür, was sich denn da tut. Und gerade Publisher in Deutschland haben Google auch sehr gerne als ihren Lieblingsfeind. Deswegen war da natürlich schon sehr viel Aufregung. Und da waren auch einige Publikationen dabei, gerade aus UK oder von verschiedenen Publisher-Organisationen internationalen, die richtig Panik gemacht haben, die sehr deutlich gesagt haben, das, was an iOS kommt, das kostet 50% Google-Traffic. Und das ist natürlich so, wenn man weiß, mehr als die Hälfte des Traffics eines großen Publishers ist Google-Traffic. Wenn davon 50% wegbringen, dann überlegt er sich schon im Kopf, welche Abteilung kündigt er als erstes. Und das runterzukochen und zu sagen, ja, die sprechen, wenn sie von Google-Traffic sprechen, dann nehmen die Discover raus. Discover macht irgendwie 60-70% der Google-Reichweite, die bei dir ankommt, die ist überhaupt nicht betroffen. Das kannst du ausklammern. Google News nicht betroffen, kannst du ausklammern. Alle newsbezogenen Suchanfragen, also wenn ich jetzt nach HSV suche oder nach Gaza oder was auch immer für ein Thema mich gerade beschäftigt, wo gerade eine Newslage ist, nicht betroffen, gibt es keine AI-Overviews. Mit viel, viel Mühe kann man AI-Overviews erzeugen mit so Formulierungen wie, was passiert gerade in XY oder sowas. Aber eigentlich ist das im Newsbereich quasi nicht möglich. Und dann kommt man irgendwie so, ja, wahrscheinlich sind 5 bis 10% deines Google-Traffics am Ende von AI-Overviews betroffen und da eher der Evergreen-Bereich. Und auf der Basis kann man eine ganz andere Diskussion führen, als wenn du komplett panisch bist und denkst, dass 25-30% deines Traffics definitiv verloren sind. So. Bei E-Commerce-Kunden sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir viele, die irgendwie Magazine gebaut haben in der Vergangenheit, ähnlich wie Johannes das gerade beschrieben hat, wo man mal so ein bisschen Pflegehinweise für Produkte oder sowas gemacht hat, aber gar nicht so richtig in die Tiefe gegangen ist. Die haben alle gelitten. Das ist so. Da kommt weniger Traffic drauf. In der Regel hat dieser Content aber auch nicht wahnsinnig viel zu Conversion beigetragen. Also es war schön für die Kennzahlen des SEOs, wenn er über Traffic incentiviert wurde und seinen Bonus ausgezahlt bekommen hat, dann war das irgendwie gut. Aber wenn der SEO nach Umsatz bezahlt wurde, dann haben die eh nicht so die Riesenrolle gespielt, weil das SEOs sehr schnell merken, wo das Impact hat und wo nicht. Und ich habe mit einigen Kunden ein paar tolle Experimente in der Vergangenheit gemacht, wie wir Traffic steigern konnten über AI-Overviews, weil tatsächlich das, ich nenne es mal Rumgeheule wegen AI-Overviews, kommt natürlich nur von denjenigen, die oben ranken und Traffic verlieren. Diejenigen, die weiter hinten stehen, die haben ein Riesenpotenzial, durch die AI-Overviews auf einmal mehr Traffic zu bekommen, als sie vorher hatten. Insgesamt gibt es weniger Traffic, ja, aber als Einzelner, wenn ich in der Angreiferposition bin, kann ich mir mehr holen und das mit relativ einfachen Hacks. Das ist eine ganz schöne Position. Ich glaube, wir werden in einem halben Jahr nicht mehr über AI-Overviews als das kostet Traffic reden oder hat uns Traffic gekostet reden. Aus zwei Gründen. Zum einen, wir kennen das Ganze aus der Featured Snippet-Debatte, da war es auch so, kurze Aufregung, dann hat man gelernt, wie man das für sich nutzt und dann war es auch gut, dann hat man das halt genutzt. Und das Zweite ist, wir sehen in bestimmten Bereichen einen deutlichen Rückgang der Suchanfragen. Wenn es beispielsweise um Dinge geht wie Vorlagen für Kündigung, Vorlagen für Arbeitszeugnis, keine Ahnung, lauter solche Sachen, da hast du inzwischen ganz, ganz viel, ja gut, da soll ChatGPT mir halt das generieren und dann ist gut. Und da gibt es halt einfach keine Suchanfragen mehr, weil Leute verstanden haben, ich brauche das nicht mehr, ich brauche diesen Zwischenschritt Suche nicht mehr. Und das gibt es auch, merke ich auch in meinem eigenen Nutzungsverhalten, ganz viel, an ganz vielen Stellen, wo man irgendwie so den Erstaufschlag an anderer Stelle macht. Das heißt, ich glaube, wir werden uns eher damit auseinandersetzen müssen, dass das Gesamtsuchvolumen auf Google zurückgeht, dass das woanders ist, dass das jetzt irgendwie durch Query-Fanout-Geschichten noch mitbenutzt wird und dass ChatGPT sich das über irgendwelche Deals noch mit reinzieht in die Suchergebnisse und so weiter, aber dass die direkte Nutzung von Menschen, die Suchanfragen in den Google-Suchschlitz eingeben, dass das einfach weniger wird, weil auch so ein AI-Overview weniger Folgesuchen zu produzieren scheint, zumindest erstmal. Und ich glaube, der Impact wird in Summe am Ende in ein, zwei Jahren viel größer sein, als das, was wir gerade an CTR-Verlusten durch AI-Overviews sehen.
Markus, wie ist das bei dir in der Agentur und wie siehst du das?
Ja, ich würde wirklich gerne noch was hinzufügen, weil das zeigt mir auch oft, wie manche Unternehmen so über Content nachdenken. Dann haben sie irgendwo einen Blog aufgemacht, Magazin, Ratgeber, wie auch immer das heißt. Und das ist nur dafür da, damit über SEO, über Google Besucher reinkommen. Und das fällt ihnen jetzt halt vor die Füße, ne? Also sprich, das ist oft so, gerade so mittelgroße Shops, die haben dann irgendwo einen Blog und ganz unten rechts im Footer ist das Blog verlinkt. Aber als normaler Website-Besucher kommst du gar nicht auf diese Inhalte. Und jetzt kommt halt weniger über das Blog, aber zum Beispiel dann diesen Content zu nutzen, um ihn innerhalb der Webseite stärker zu promoten, um zum Beispiel gerade bei einem Shop Kategorien und Hilferatgebertexte miteinander zu verlinken, das machen halt immer noch zu wenige. Oder auch den sozialen Aspekt zu sehen, also wie kann ich meinen Content jetzt in sozialen Netzwerken pushen. Also es wird immer noch viel zu sehr von SEO ausgedacht und das finde ich, ich meine, bei manchen Inhalten ist das auch gerechtfertigt, überhaupt keine Frage. Aber das ist dann ja eher ein Armutszeugnis. Und ich habe ein paar ganz gute Beispiele, also wo man sieht, dass es einfach perfekt funktioniert, wenn alles so in beide Richtungen läuft.
Vanessa, wie ist bei dir?
Also bei uns sieht es natürlich nicht irgendwie komplett anders aus. Das wäre auf jeden Fall komisch. Genau, ähnliche Erkenntnisse. Ich finde auch sowohl Johann als auch Markus haben gerade nochmal sehr spannende Punkte mit angesprochen. Also auch so zum Beispiel der Punkt, inwieweit wird denn Content, den wir zwar auch für die Website mit nutzen, dann zum Beispiel in Social Media und so weiter recycelt. Also inwieweit nutzt man zum Beispiel auch Recherchen oder Inhalte dann auch übergreifend. Nicht, dass wir SEOs anfangen sollten, irgendwie Social Media zu machen. Es gibt bestimmt genügend Personen, die beides können, aber auch eher, ich sehe es eher in so einer unterstützenden Rolle. Und dann zu sagen, okay, wir haben hier vielleicht coole Recherchen, es sind wichtige Themen, danach wird gesucht, danach wird vielleicht auch auf anderen Plattformen wie TikTok, Insta und so weiter gesucht. Das machen wir teilweise auch übergreifend mit, dass wir da eher nochmal ratgebend unterwegs sind und die Inhalte dann auch wirklich mehrfach verwendet werden. Und da haben wir jetzt auch erste spannende Cases, dass das tatsächlich auch die sind, die über Social Media am besten mit funktionieren. Weil das einfach die Themen sind, nach denen gesucht wird, wofür sich die Leute interessieren, wo man auch sagt, okay, Plattform nochmal neben Google, neben ChatGPT, neben der Website, wo man als SEO unterstützen kann, um zu sagen, okay, wir haben da viel gemacht, wie kann man das nochmal weiter ausweiten? Und bin auch bei dem Punkt, den Johann gesagt hat, das ist ganz branchenabhängig. Wir sehen, also wir haben sehr viel ja auch E-Commerce-Kunden und klar, da wurden auch Magazine und so weiter aufgebaut in der Vergangenheit. Ich bin aber auch schon, also ich würde jetzt nicht sagen, man sollte erst heute sagen, der Inhalt eines Magazins sollte nur für eine Suchmaschine mit erstellt werden. Hauptsache, wir bekommen damit Traffic. Natürlich ist das irgendwie ein netter Nebeneffekt, aber genau das Ganze miteinander zu verknüpfen und auch mit den transaktionalen Seiten zu verknüpfen, um wirklich einen Mehrwert zu geben, ist einfach extrem hilfreich. Und was ich da auch ganz spannend finde, ich sehe nicht nur den Unterschied zwischen den Branchen, dass zum Beispiel vielleicht auch im Bereich News, Discover und so weiter, dass es da natürlich nochmal ganz anders aussieht als vielleicht bei einem Magazin im E-Commerce, sondern was ich ganz spannend finde und wo wir gerade auch noch sehr stark dran sind, ist, dass wir bei unterschiedlichen Online-Shops innerhalb der Branchen auch, klar, bei vielen Magazinen das klassische Bild, was wir alle, glaube ich, in Masse schon auf LinkedIn gesehen haben, Klicks gehen runter, Impressions bleiben gleich. Wir haben aber immer noch Bereiche, die dann auch nischiger sind, wo das nicht der Fall ist, wo die immer noch wunderbar funktionieren, wo wir eben noch nicht den Traffic-Abfall sehen. Oder auch dann nochmal zu hinterfragen, wenn es einen Traffic-Abfall gibt, liegt das denn tatsächlich an den AI-Overviews oder hängt das damit zusammen, wie Johann sagt, weil etwas weniger gesucht wird? Also auch nochmal ein Suchvolumenverlauf für einzelne Keywords, Terme und so weiter, neben Klickzahlen über eine längere Zeit gegenzulegen, zu schauen, wird da AI-Overviews ausgespielt oder habe ich vielleicht auch einfach an Ranking verloren? Habe ich vielleicht irgendwelche Hausaufgaben nicht gemacht? Ne? Das muss ja nicht nur an irgendwie AI-Overviews liegen, warum ich plötzlich weniger Traffic kriege. Das ist zwar dann einfach gesagt und darauf kann ich es dann schieben, aber manchmal ist es vielleicht doch ganz gut, da nochmal ein bisschen weiter zu schauen, weil das sieht man auch an der einen oder anderen Stelle.
Also, ich könnte jetzt, es wäre die Stelle, wo ich ein bisschen rumheulen dürfte, weil wir haben ja auch ein sehr großes Magazin, das wir nicht nur gemacht haben, um flache Inhalte für die Suche zu optimieren, aber ja, wir haben es natürlich mit einer schönen Keyword-Map versehen, ich glaube 1300 Artikel auf Keywords natürlich geschaut und SEO war lange Jahre unser Hauptkanal. Und ja, wir merken das nicht nur traffic-technisch, also diese 20 bis 40% trifft schon ganz gut. Bei uns sind es tatsächlich auch Conversions, jetzt nicht umsatztechnisch, aber in Sachen Lead-Generierung. Also, weil wir halt immer gekoppelt an die Artikel passende Webinare mit dazu oder Aufzeichnungen mit dazu gebunden haben. Und da gehen leider die Conversions massiv nach unten. Tatsächlich für uns auch eine Überlegung, wirklich, was investieren wir da noch rein? Also in der Richtung. Jetzt können wir natürlich nicht SEO hinten runterfallen lassen, das geht nicht. Wir haben ja auch noch andere Bereiche, wo wir das nicht ganz so stark spüren. Aber das ist dann so, ich kann voll nachvollziehen, wenn für jemanden so etwas ein Schuss ins Knie ist. Wir haben wirklich einen Mitarbeiter gehabt, der sich nur darum bemüht hat, mit Experten im Austausch zu bleiben, die Magazinartikel online zu stellen, zu promoten und so weiter. Und dann war natürlich auch die Überlegung, packen wir das dann in Social Media, wir haben auch Newsletter und so weiter. Aber wir haben so viele umsatzrelevante Themen, wie unsere Konferenzen, dass wir eigentlich die Artikel kaum in den Newslettern und Social Media spielen, weil wir sonst viel zu viel haben. Wir werden ja so eher schon mal an den Pranger gestellt, dass wir zu viele Newsletter verschicken. Wenn wir jetzt auch noch unsere ganzen Artikel mit raushauen würden und noch jeden, also Podcast kriegt einen die Woche, aber ansonsten dann würde das halt zu viel werden, so dass ich tatsächlich als, ich sage nicht mehr, dass ich heute noch SEO bin, dafür bin ich nicht mehr nah genug dran, aber ich war es mal und ich bin dem Kanal, glaube ich, so am meisten in Sachen Kanalliebe verbunden, dass ich schon sage, es tut mir ein bisschen weh, weniger darauf zu schauen und Budgets umzuschiften, weil für uns gibt es zum Beispiel so ein Thema Affiliate und Partnermanagement, wo wir viel mehr Leads einsammeln, wenn ich da mehr Ressourcen und Geld reinstecke als im Thema SEO gerade. Und für ein Startup, das ja, sage ich mal, so gerade am Break-Even rumkratzt und wachsen will, muss ich natürlich gucken, was ist für mich effizient eingesetzt. Und da ist SEO das erste Mal seit Jahren, wo ich sage, hu, das rutscht bei mir gerade ein bisschen in die Prioritätenliste deutlich weiter nach hinten. Genau deswegen, weil wir dort so viel Leads und Traffic verlieren und an anderer Stelle gerade viel besser gewinnen. Ich weiß, dass ich mir da langfristig mit ins Knie schieße, deswegen alle, die hier zuhören, bitte, 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 hört, macht nicht das, was ich sage, sondern wenn es für euch ein rentabler Kanal ist, bleibt da bitte dabei, zieht es nicht runter, aber wenn es so ist, wie bei uns aufgestellt ist, müssen wir tatsächlich ein bisschen shiften. Jetzt hat mir der Johann gerade hier über den Expertenchat geschrieben, darf ich noch was dazu sagen? SEO für OMT. Ich habe das Gefühl, jetzt werde ich hier durch die Mangel gezogen. Johann, schieß los. Und ja, ich kenne unsere
Nee.
Zistrum auf.
Ja, darum geht es gar nicht. Ich habe mir die auch nicht näher angeguckt. Ich habe nur dabei den Gedanken gehabt und so ein bisschen an unseren Newsletter gedacht, der null aus so einem SEO-Gedanken getrieben ist, aber der für uns halt auch ein ganz wichtiger Branding-Kanal ist, weil ganz viele Leute uns darüber kennengelernt haben, intensiver kennengelernt, auch teilweise eine persönliche Bindung irgendwie zu einzelnen Leuten aufgebaut haben, die da was schreiben und so weiter. Und natürlich ist so ein Magazin ein bisschen was anderes, aber ihr habt total coole Gastautoren in der Vergangenheit gesammelt, die alle ihren Trust an den OMT abgegeben haben, zum Teil oder stützen, um dieses Magazin aufzubauen. Und ich glaube, wenn man das nur mit einer SEO-Brille betrachtet, macht man einen Riesenfehler, weil das ein Wahnsinns-Branding-Asset ist. Und jetzt zu sagen, ja, okay, das funktioniert SEO-seitig nicht mehr so gut, ist vielleicht eher dann nochmal genau die Überlegung, spannender zu sagen, ja, okay, was kann ich denn mit diesem Content sonst noch machen, um den zu fliegen zu bringen? Weil das ist tatsächlich ein Problem, vor dem wir alle stehen, die wir Content produzieren. Den Content zum Ranken zu bringen alleine, wird keine betriebswirtschaftlichen Ziele in Zukunft mehr erfüllen können, sondern wir müssen uns immer Gedanken darüber machen. Es wird teurer werden, Leute auf die eigene Plattform zu bekommen. Alleine schon deswegen, weil wir viel mehr Plattformen im Blick behalten und managen müssen und damit auseinandersetzen müssen, wie wir die irgendwie organisieren. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Leute, die wir dann einmal gewonnen haben, wie wir die häufiger wieder zurückbekommen auf unsere Seite, damit wir das intensivieren können, diese Beziehung. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diesen Content viel mehr zum Erlebnis machen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist bei den Artikeln, die ich bei euch gelesen habe, da haben sich ganz viele Gastautoren Mühe gegeben, aber manchmal ist das eher lang als und ermüdend als irgendwie eine spannende Journey, weil es halt keine Redakteure sind, sondern das sind Leute, die genau wissen, was sie erzählen wollen und davon Ahnung haben. Und das ist dann inhaltlich gut und richtig, aber es macht keinen Spaß und es ist kein Erlebnis, das zu lesen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, an das man irgendwie ran muss, wenn man da so ein Content-Asset liegen hat, und überlegen muss, wie man damit in Zukunft umgeht, weil Leute draufziehen wird halt teurer, aber ohne hast du halt viel weniger Trust-Möglichkeiten. Und wir reden ja alle und Markenaufbaumöglichkeiten und wir reden gerade alle darum, dass mit Geo, LLMO, wie auch immer wir dieses KI-SEO nennen wollen, das Brand noch viel wichtiger wird, als wir das in den letzten 10, 15 Jahren gesagt haben. Und dann so ein Kern-Branding-Asset runterzufahren, ich glaube, da ist SEO alleine nicht der richtige Beurteilungsmaßstab am Ende.
Ich finde das total
Das wollte ich
spannend,
nur
was du
loswerden.
sagst. Ich finde das total spannend, was du sagst, weil du gibst mir gerade so viel Wasser auf meine Mühlen hier intern. Also ich bin sehr viel am strategisch denken gerade. Du sagst genau das, was ich genauso empfinde. Der Punkt ist, das Magazin jetzt komplett abzuschalten, machen wir natürlich nicht. Warum? Genau aus den Punkten, die Leute, das ist ja wie Influencer-Marketing, ja, also die Leute promoten, also mir ist ganz wichtig für alle, die jetzt zuhören, wir machen ja jetzt nur ein Beispiel OMT, was für euch alle zutreffen würde, ja, also bitte nehmt das auch so wahr, überlegt jetzt, was ihr daraus mitnehmen könnt, ich lasse mich jetzt hier gerne, auch wenn das jetzt nicht, keine harte Ansage war, weil wir diskutieren das jetzt beim OMT, damit ihr für euch, wenn ihr so vielleicht im E-Commerce unterwegs seid und ein Magazin habt, dass ihr das vielleicht für euch irgendwie adaptieren könnt. Ja, Influencer-Marketing, wenn wir haben externe Experten, die geben uns unseren Trust, Brand, Thema, alles richtig. Warum bei mir die Überlegung gibt, das ein bisschen zurückzufahren, ist, weil wir haben ja noch andere dieser Formate, die aktuell für uns besser performen, wie zum Beispiel unsere Webinare. Das ist ja analog genau das Gleiche. Und auch da gibt es natürlich mal langweiligere Themen oder auch langweilige Referenten als an anderer Stelle. Aber da ist es tatsächlich so, dass wir viel mehr Leads einsammeln als zum Beispiel über Content im Thema aus SEO-Gründen oder auch wenn uns jemand auf LinkedIn teilt oder wie auch immer. Das können wir zum Glück alles tracken und tun wir auch. Und wir wissen momentan mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, ist unsere Zeit aktuell in Magazinen nicht so gut aufgehoben wie woanders. Dass das aber weiterhin Sinn macht, wenn das andere Leute auch über die anderen Kanäle teilen, 100% richtig, bin ich voll dabei. Und wir werden früher oder später, also wir werden nicht aufhören mit dem Magazin, nicht falsch verstehen. Wir werden auch überlegen, ob wir das Format ein bisschen ändern, vielleicht auch ein bisschen mehr zusammenfassen, ein bisschen kleiner. Früher haben wir halt gemerkt, also in meinem SEO-Seminar hätte ich jeden gesteinigt, der gesagt hat, man braucht eine Mindestmenge an Wörtern für einen Artikel. Das ist ja totaler Bullshit. Was wir aber gemerkt haben war, seitdem wir eine Mindestmenge genannt haben, sind unsere Rankings insgesamt besser geworden. Auch wenn das für den Einzelfall nicht gewirkt hat, hat es in der breiten Masse uns mehr Tiefe gegeben in den Themen und wir haben klare Anstiege damals gespürt. Deswegen haben wir eine Mindestmenge mitgegeben, damit wir erzeugen, dass die Leute sich mehr damit beschäftigen und sich tiefer reindenken, weil sie sonst nicht auf die nötige Länge kommen. Ja, Leuten wie dir, die ganz tief drin sind, wirkt das manchmal zu langatmig. Wir werden aber auch sehr häufig um die Tiefe gelobt. Also es ist immer so ein bisschen der Betrachter. Ja, genau wie mein Podcast sehr lange ist, wo viele sagen, ey, 15 Minuten ist doch viel cooler als eineinhalb Stunden. Da gibt es ja Leute, die in die Richtung und in die Richtung gehen. Aber das, was du sagst, sehe ich ganz genauso. Und aus Influencer-Gründen muss man das weitermachen, weil man so die Marke massiv transportiert. Wenn man keine anderen Formate hat und wir haben mehr als das, wir haben den Podcast, wir haben die Webinare, die ja genau den gleichen Effekt erzeugen, die aber für uns vom Zeit-Nutzen-Aufwand viel einfacher sind darzustellen, als immer mit den Magazinen zu arbeiten. Deswegen nehmt bitte für euch alle mit, wenn ihr nur ein Magazin habt, überlegt euch, wie ihr nicht von SEO abhängig seid und wie Vanessa vorhin auch gesagt hat, nutzt es für Social, nutzt es für andere Themen, habt ihr da ein Newsletter. Ich würde auch sagen, dass die meisten Shops da draußen nicht ansatzweise so viel Content produzieren, wie wir das hier tun. Und dementsprechend ist es auch eine andere Ausgangslage. Das um vielleicht, und das soll keine Rechtfertigung sein von meiner Seite her, dass ich mich angegriffen fühle. Nein, ich sehe es ganz genauso wie Johann und ich bin da auch sehr, sehr kritisch. Und wer meine Gespräche mit Vanessa ab und zu mitkriegt, weiß, ich heule gerne rum. Und ich, ja, wenn es mein Baby betrifft, ist das auch manchmal, fühle ich mich ein bisschen angegriffen, aber am Ende bin ich doch reflektierend und versuche es dann auch dementsprechend zu ändern. Und genau das müsst ihr für euch auch beherzigen. Jetzt hat der Markus mit seinem einem Aspekt, den er hinzugefügt hat von für Johann, wo er gesagt hat, wie man Inhalte vielleicht auch anders nutzen kann, worauf wir jetzt weiter diskutiert haben, eigentlich schon so ein bisschen die nächste Frage angerissen. Und Johannes, vielleicht an dich mal gerichtet. Macht denn informativer Content jetzt überhaupt noch Sinn, wenn Google uns keinen Traffic mehr bringt? Lohnt sich der Aufwand noch? Gibt es Vorteile, die ich aktuell nicht sehe, außer das, was jetzt vielleicht im Rahmen der OMT-Diskussion schon gesagt wurde?
Naja, ich glaube, die große Frage ist so ein bisschen, was ist denn die Alternative? Also die Alternative, quasi das nicht mehr zu machen, heißt ja, komplett irrelevant zu sein oder komplett nicht mehr auffindbar zu sein. Und ich bin mir sicher, dass das nicht besser ist. Also ich verstehe schon, dass wenn man von der Position kommt, dass wir vor 10 Jahren, dass quasi jeder kommerzielle Mist irgendwie gerankt hat, dass es einfach 10 blaue Links gab, dass es kein Google Shopping gab, dass es keine vertikalen Suchmaschinen gab, dass es kein Spam-Team in Dublin gab und so. Das sind ja alles so die Entwicklungen, die wir haben. Wenn man quasi von da guckt und sagt, heute ist alles scheiße, kann ich nachvollziehen. Andererseits es halt nicht zu machen, ist halt auf keinen Fall besser, als es zu machen. So, und ich glaube, es ist halt eine relativ natürliche Entwicklung, dass leider das Leben ein bisschen schwerer wird in dem Bereich. Dass Google quasi mitspielt, dass Google die Hürden immer höher hängt, dass quasi mehr Wettbewerber auch Geld investieren, dass um weiter relevant zu sein und um vorne vertreten zu sein, muss man einfach immer mehr machen. So, und wenn man quasi heute das macht, was man noch vor 5 Jahren gemacht hat oder das, was man vor 10 Jahren gemacht hat, dann reicht das nicht mehr. So, und ich glaube halt auch, die Anforderungen an Content und gerade an informativen Content, die steigen halt. Wir haben jetzt ja schon in den letzten Jahren gesehen, dass einfach sehr, sehr viel Content erstellt wurde, um Content zu erstellen, um einfach irgendwie dabei zu sein, um mit möglichst wenig Aufwand Content zu erstellen. So, und das ist halt, wenn man ganz weit zurückguckt, ist das halt nicht der Content, für den das Internet eigentlich da war. Da waren das halt irgendwelche Nerds, die quasi ihr Hobby vorgestellt haben, die mit richtig viel Spaß irgendwelche Geschichten geschrieben haben und richtig tief drin waren. Und dass jetzt quasi Suchsysteme, ob das jetzt Google oder ein ChatGPT oder wer auch immer ist, da wieder hinwollen und sagen, wir wollen wieder zu den Inhalten, wo Leute Herzblut drin haben und wo nicht ein unterbezahlter Redakteur in möglichst kurzer Zeit einfach irgendeine Textwüste schreibt. Das ist, glaube ich, die Entwicklung, die wir gerade sehen. Und ich glaube, das ist halt auch das, weswegen sowas wie ein Reddit zum Beispiel gerade sehr stark gewinnt, sowas wie ein Fandom oder wie es heißt, also wo quasi wirklich wieder nutzergetriebene Inhalte kommen und nicht kommerziell getriebene Inhalte. Und das hebt, glaube ich, die Hürde jetzt für alle ein bisschen höher. Ich glaube, wir werden halt weniger Glossarartikel sehen, wir werden weniger FAQs sehen, werden weniger Magazine sehen. Weil halt diese ganzen Zusammenfassungen und dieses ganze quasi Content von links nach rechts drehen, also quasi Bestandscontent von links nach rechts drehen, das kann die AI deutlich besser als irgendein Redakteur. Was aber, glaube ich, weiter interessant sein wird, sind halt wirklich einzigartige Inhalte. Da reden wir dann irgendwie von Videos, von selbstgemachten Bildern, von Produkttests, von sowas. Aber da ist auch klar, dann hat man am Tag halt nicht irgendwie 8 neue Artikel, sondern hat vielleicht alle 8 Tage einen Artikel.
Folgefrage, Vanessa, an dich. Weg vom Content, das Thema transaktionale Suche. Also du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt viele E-Commerce-Kunden, ich weiß das zufällig auch, weil wir uns ja öfter darüber austauschen. Was bedeutet denn die aktuelle Entwicklung für transaktionale Suchen aktuell und was glaubst du, was da noch auf uns zukommt? Das ist natürlich ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber man muss sich ja auch ein bisschen damit beschäftigen, was vielleicht zu erwarten ist. Wie ist deine Sicht auf die Dinge?
Ja, also hatten wir es auch kurz angesprochen. Ich glaube, Johann hat es auch kurz angesprochen gehabt im Branchenvergleich bei den Auswirkungen. Und klar, transaktional müssen wir jetzt erstmal abgrenzen. Wir können jetzt nicht komplett über das Thema E-Commerce sprechen, sondern wenn wir im E-Commerce nichts gemacht haben, als ein Magazin aufzubauen in den letzten Jahren und wir jetzt plötzlich merken, wir verlieren einen Klick, dann können wir nicht sagen, okay, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen und transaktional, das geht auch den Bach runter, sondern wir müssen natürlich auch nochmal anschauen, was ist der Intent dahinter, sondern ich würde jetzt sagen, okay, reiner Fokus, wirklich transaktionale Suchbegriffe. Und da ist eben, was wir beobachten, aktuell noch relativ wenig AI-Overviews, also kaum natürlich auch mal einzeln vertreten. Wir sehen auch bei zum Beispiel den Shops, gerade auch im Vergleich zu, sag ich mal, rein Content-Plattformen, wenn wir jetzt zum Beispiel in Analytics schauen, wie viel Traffic kommt denn über ChatGPT, Perplexity und Co., ist es auch noch geringer. Natürlich da auch so ein paar vereinzelte Klicks kommen schon drüber. Ich glaube schon, dass sich da noch einiges verändern wird. Ich bin ganz gespannt, wenn auch der AI-Mode dann endlich nach Deutschland kommt und wir da noch mal ein bisschen was testen können. Ich finde es aber vor allem spannender natürlich so, was in dem ganzen Shopping-Bereich auch passiert. Ne? Also klar, mittlerweile ist auch seit 2-3 Jahren, dass wir uns um das Thema Organic Shopping kümmern und eben auf die ganze Produktoptimierung. Aber auch inwieweit wird das miteinander kombiniert immer mehr. Also das ist, glaube ich, eher eine Richtung, in die man da nochmal stärker gehen kann. Und natürlich kann es auch sein, ich meine, das ist, wir können immer auch mal ein bisschen gucken, was passiert in den USA, aber trotzdem ist es ja irgendwie in die Glaskugel zu schauen, was wird dann tatsächlich in Deutschland ankommen und wie sieht es dann eben bei den transaktionalen Keywords aus. Ich glaube auch, dass sich da im E-Commerce noch in Zukunft etwas verändern wird, aber den krassen Einbruch von AI-Overviews, den sehen wir bei den transaktionalen Keywords einfach nicht, aber da wird auf jeden Fall wird es Veränderungen geben, gerade auch im Shopping-Bereich. Das war teilweise ja schon pein. Oh, sorry.
Alles gut, alles gut. Ich habe gedacht, du wärst fertig. Markus, wie siehst du das?
Natürlich sehr ähnlich. Also auch wir haben viele, viele Shop-Kunden. Vielleicht noch der Hinweis, wir reden immer viel über AIO und bald auch AI Mode, wann immer wir den auch kriegen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch die AI Product Search, die es wohl in den USA schon gibt, wo du einfach sagen kannst, ich suche eine Winterjacke für Seattle und dann weiß Google, in Seattle ist der Winter kalt und dann brauchst du halt eine dicke Jacke. Also auch das wird natürlich noch spannend werden, ähnlich so wie die Product Grids ja auch zu einer Verschiebung irgendwo hingeführt haben, wird das natürlich auch kommen und Google wird mit Sicherheit da sicherlich auch noch was anbieten müssen, auch natürlich um andere Produktsuchsysteme, vor allem natürlich Amazon, irgendein Paroli bieten zu können.
Ich muss ganz kurz mal das Wort an die Zuhörer richten. Ich habe eben mal in den Chat geguckt, also oder in die Fragen von euch. Erstmal danke dafür, dass ihr mich direkt darin bestätigt habt, dass ihr das mit dem OMT-Beispiel gut findet. Ich habe da immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich mich da so in den Mittelpunkt rücke mit meiner Plattform. Vielen Dank dafür, dass euch das scheinbar gefallen hat. Eine Frage, die gerade hier gestellt wurde. Oder nein, ich mache es anders. Die stelle ich danach. Ich wollte jetzt eigentlich Johannes noch mal dazu hören, kannst du in den Daten etwas sehen, dass sich im E-Commerce irgendwas schon mehr verschiebt, als vielleicht wir hier wahrnehmen? Habt ihr sowas schon getrackt?
Genau, also quasi bei allen transaktionalen Keywords macht Google das noch nicht. Google testet in den USA. Sie scheinen aber noch nicht an dem Stand zu sein, wo sie quasi mit AI in Suchergebnissen mehr Geld verdienen als ohne AI. Und ich meine, Google muss einfach jedes Quartal einmal Zahlen reporten. Die werden halt keine AI-Features live stellen können, wenn sie weniger Geld verdienen. Das gibt ja auf einmal Riesentheater. Und ich glaube, da werden sie halt erstmal hinkommen müssen. Das dauert ja schon relativ lange, finde ich, aber sie scheinen noch nicht genau die kleine Schriftgröße oder den richtigen Grauton gefunden zu haben, um das entsprechend zu designen. Aber das wird irgendein Experte in Mountain View bestimmt noch rausfinden.
Dann stelle ich hier gerade eine Folgefrage, die kommt jetzt aus dem Publikum und es ist eine aktuelle Frage, nicht im Vorfeld. Gibt es Unterschiede im Suchverhalten, wann und wofür welches LLM genutzt wird? Also ChatGPT vielleicht für Shopping- und Konsumgüter, Perplexity für wissenschaftliche Inhalte oder seht ihr da Unterteilungen, dass bestimmte, ich glaube, ich kann mich an einen Campings-Vortrag erinnern, wo du, glaube ich, auch geguckt hast, welche Suchmaschine oder welches LLM hat wie viele Suchanfragen? War das dein Vortrag? Ja, ich glaube, es war dein Vortrag. Könnt ihr da Unterschiede erkennen, dass bestimmte Arten von Suchen über bestimmte LLMs getätigt werden?
Also wir sehen auf jeden Fall, dass man nicht sagen kann, LLM ist LLM. Also wenn man sich ein Gemini und ein ChatGPT anguckt, dann haben die schon ein sehr anderes Weltbild oder haben schon ein sehr anderes Verständnis von Marken und wie die Welt da draußen funktioniert. Wir sehen, dass Google schon relativ, also dass ein Gemini relativ nah quasi an typischen Suchgeschichten dran ist, während ein ChatGPT halt eher gar nicht so als Suchsystem wahrgenommen wird, sondern eher als so eine Art Kreativsystem. Also bitte mach mal die Hausaufgaben für mich oder schreib mir die Bewerbung oder korrigiere meine E-Mail und so Geschichten. Ist halt die große Frage, ist das eine Suche oder ist das eigentlich was, wo man irgendwie sagen müsste, das trennen wir davon ab? Das ist, glaube ich, also ich glaube, das jetzt alles in einen Topf zu werfen, das sieht man ja in Statistiken ganz oft, dass man das irgendwie sieht halt eine Kurve, wo Google bei der Anzahl der Suchanfragen relativ stabil bleibt und dann kommt da unten irgendwo ChatGPT. Und da werden quasi alle ChatGPT-Nutzer zusammengeworfen. Ich glaube, da müssen wir aber eigentlich halt hingehen und gucken, wie viel Prozent von dem, was bei ChatGPT eigentlich passiert, ist denn wirklich, dass jemand versucht und wie viel Prozent davon ist eigentlich, dass jemand seine Hausaufgaben machen will oder dass jemand eine romantische Karte schicken will oder dass jemand seine schreckliche E-Mail verbessern will.
Dann die Folgefrage, die muss ich dann jetzt auch gerade dir stellen. Würdest du, also früher wurde öfters mal gefragt, muss ich denn für Bing anders optimieren als für Google? So richtig beantwortet hat mir die Frage niemand, aber sei jetzt mal dahingestellt, das ist Vergangenheit. Muss ich denn für ChatGPT anders optimieren als für Gemini oder für Perplexity?
Na, ich glaube, wirklich spannend wird es, wenn Google auf den AI-Mode wechselt. Also aktuell hat Google ja quasi so ein bisschen so ein Zwischending, gibt halt Gemini, was keiner so richtig nutzt, was ja relativ ähnlich an ChatGPT ist. Und dann gibt es halt die AI Overviews, die halt so eine Art ChatGPT plus Websuche ohne Rückfragemöglichkeit sind. Und spannend wird es ja, wenn man quasi ChatGPT plus Websuche gegen den Google AI Mod entgegenstellen kann. Und das ist, glaube ich, dann am Ende ein fairer Vergleich. Und ich glaube schon, dass man da aktuell noch sehr anders optimieren muss. Also ich meine, ChatGPT hat jetzt ja gerade gemerkt, dass die Bing-Suchergebnisse nicht ganz so optimal sind und hat jetzt angefangen, Google zu scrapen. Google hat halt den riesengroßen strukturellen Vorteil, dass sie schon in der Ecke einen riesengroßen Webindex liegen haben und den einfach direkt nutzen können. Also während halt ein ChatGPT quasi jemand fragt, wie ist das Wetter in Mainz, dann muss halt ein ChatGPT erstmal zu irgendeinem Provider gehen und dann muss irgendwas gescrapt werden und dann gibt es halt diesen einen Datensatz, während Google quasi beides unter einem Dach hat und beides in einem System hat. Und ich glaube, allein damit einen riesengroßen Vorteil hat. Und ich glaube, spannend wird es, wenn wir quasi irgendwann vielleicht gegen Ende des Jahres an einem Stand sind, dass Google den AI-Mode soweit hat, dass der mehr genutzt wird oder dass der mehr in den Vordergrund gestellt wird und diesen strukturellen Vorteil wirklich ausspielen kann. Und dann werden wir halt sehen, ob ChatGPT auch in irgendeiner Art da was machen kann, weil die haben halt gerade fehlt denen quasi für dieses Puzzle der zweite Baustein.
Johann, ich habe dich total übergangen mit dem Shopping-Thema. Ich wollte eigentlich genau deine Meinung auch noch dazu hören, weil ihr habt ja auch viele Kunden in dem Bereich. Wie siehst du das? Also ich muss jetzt nochmal eine Frage zurückgehen, sorry dafür, aber das hat so gut in der Reihenfolge bei Johannes gerade aufeinanderbauend gepasst. Wie siehst du das in diesem Shopping-Thema? Glaubst du, dass da noch eine große Veränderung auf uns zurollt oder eher nicht?
Ich glaube, es kommt eine Veränderung, die wir noch nicht angesprochen haben, die, glaube ich, massiv wird, nämlich wenn Google wirklich sagt, ich baue jetzt einen Agent, der den Checkout übernimmt. Und wo ich sagen kann, okay, ähnlich wie ich das theoretisch mit einer Amazon Alexa machen kann und sagen kann, Mist, Bugmail alle, bitte Google, kauf mir mal bitte Bugmail und sorg dafür, dass das hier zu mir kommt oder Laufschuhe. Ich brauche ein paar neue Laufschuhe, nimm dieselben wie beim letzten Mal, also so einfache Dinge dann selber direkt bestellen kann. Und wo dann, je nachdem, wie man irgendwie sein Fulfillment regelt als Shop, wenn man das irgendwo anders an Dienstleister gegeben hat, man auf einmal gar keine Beziehung mehr zum Endkunden hat, weil der ja nie die Seite betritt, sondern das einfach der Google Agent für einen macht. Ich glaube, das wird nochmal ein Punkt, der für Shopping viel und E-Commerce viel, viel entscheidender wird, zumindest für manche Bereiche davon, als es AI-Overviews und reduzierter Traffic auf dem Magazin ist oder auch die Hinwendung mehr zu Produktdetailseiten von Hero-Produkten mehr Potenzial bietet als die Kategoriebegriffe, weil die Kategorie-SERPs teilweise dermaßen inzwischen voll sind mit Video, Bilderintegration, noch eine Shopping-Integration, noch eine Shopping-Integration, sodass da tatsächlich dann das nur logisch ist zu sagen, okay, die Ressourcen ein bisschen mehr in Richtung Produktdetailseiten. Aber das, wie gesagt, trifft nur manche, weil ich glaube, ein Shop für Hochzeitskleider, selbst wenn man das online kauft, das wird niemand. Also vermutlich, vielleicht gibt es sehr pragmatische Menschen, die das so machen würden, aber ich glaube nicht dran, dass jemand sagt, ich möchte heiraten in Rom, wird also warm und jetzt kaufen wir mal ein Kleid. Das wird nicht passieren. Und auch bei dem Jackenbeispiel, das wir eben schon hatten, wird es so sein, dass die meisten Menschen sagen, ach, bevor ich mir Klamotten kaufe, würde ich nochmal einen Blick drauf werfen. Und deswegen werden wir, glaube ich, so eine starke Differenzierung auch in den Branchen sehen, dass halt nicht mehr jede Produktgruppe wir über einen Kamm scheren können, sondern dass da sehr viel auseinander gehen wird. Und dann tatsächlich wird es auch nochmal spannend zu sehen, alle diese KI-Systeme bauen an Checkout-Möglichkeiten und denken, dass sie, nachdem sie alle Fitnesspläne, also Trainingspläne und Reiseplanung als Showcase über Jahre gemacht haben, sind sie jetzt alle dabei zu sagen, wir werden Checkout realisieren können. Für manche Systeme funktioniert es in kleinen Sachen schon. Aber ich bin sehr gespannt, wohin das führt. Und als E-Commerce-Betreiber ist das, glaube ich, eine Frage, über die ich mir heute Gedanken machen muss, inwieweit mich sowas eigentlich trifft und wie ich damit umgehe. Denn die DSGVO wird uns nicht ewig vor solchen Sachen beschützen. Ne? Also wie Google das hinkriegen möchte, eine Bestellung auszuführen im Auftrag des Users in Europa, ist eine spannende Geschichte, weil ich ja immer den Datenschutzbedingungen zustimmen muss und informierte Einwilligung geben muss. Und das kann ich als User ja gar nicht, und das kann ich auch nicht delegieren als User. Das heißt, da gibt es noch ein paar Hürden, die Google nehmen muss, aber auch das wird uns nicht Ewigkeiten irgendwie davon fernhalten. Das wird in den nächsten 1-2 Jahren kommen. Und ich glaube, den Punkt, den haben viele noch nicht so auf dem Schirm, wie sie es eigentlich haben sollten. Weil zumindest in die Strategieplanung für nächstes Jahr sollte ich es mal ganz grob mit angedacht haben, was da auf uns zukommt.
Ich habe noch 2 Fragen mitgebracht, die, also es sind noch viel mehr, es kommen auch gerade wieder welche rein. Ich notiere mir alle Fragen, im Zweifel besprechen wir sie das nächste Mal, aber ich habe noch 2 Fragen mitgebracht, die ausnahmsweise nicht direkt was mit der KI-Entwicklung zu tun haben. Ich will nicht nur damit darum diskutieren. Und deswegen würde ich gerne die anderen 2 Fragen noch mit reinnehmen. Wir hatten das letzte Mal, ich meine, es war Vanessa. Vanessa, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, erwähnt, dass sie, also eine Userin hat das gefragt. In der letzten Ausgabe hat eine Expertin, sie glaubt, es war Vanessa, ich glaube auch, du warst es, erwähnt, dass sie im E-Com auch die Daten aus dem Google Merchant Center berücksichtigen würde. Wie genau war das gemeint und habt ihr hier gute Ansätze? Das warst du, oder?
Ich glaube, ich weiß es aber nicht. Also das kann gut sein. Ich würde auf jeden Fall eine ähnliche Aussage treffen. Von daher können wir es gerne mir übergeben, diese Aussage. Genau, also wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch darüber gesprochen, dass wir, oder dass es ja schon länger eben den Shift auch zu den Optimierung der PDPs geht, also der Produktseiten, einzelner Artikel, weil das eben auch in Organic Shopping und in Product Grids relevant ist. Ich glaube, wir haben da auch kurz drüber gesprochen, was ist denn eigentlich ein Product Grid, wo man eben das Produkt sieht, dann die einzelnen Links dazu und so weiter. Und was wir im Merchant Center auf jeden Fall sehen können, also zum einen können wir sehen, welche Daten werden damit übergeben, wir können die ganze Optimierung darin auch vornehmen, und es gibt zum Beispiel da auch so einen kleinen Analytics-Bereich. Ihr könnt zum Beispiel auch bei Analytics einstellen, dass ihr zum Beispiel bei Organic Shopping auch mit dabei sein wollt. Theoretisch funktioniert das auch ohne, weil Google ja auch die Daten direkt von eurer Webseite ziehen kann, aber sozusagen könnt ihr über diesen Feed, wo ihr die ganzen Daten über den Merchant Center in Google gibt, sozusagen die Daten nochmal weiter übergeben. Und ihr habt eben eine Möglichkeit, zum Beispiel wenn ihr im Bereich Analytics seid, da könnt ihr dann entweder über die Summary heißt es, oder Products, gibt es eben die einzelnen Punkte, wo ihr sehen könnt, wie viel Traffic bekommt ihr denn eben über Organic Shopping auf eure Produkte, und das nicht nur im App-Bereich, das ist auch die ganzen gesponserten Produkte, aber auch organisch, also wie viel Traffic bekommt ihr über Google Organic, und das sind zum Beispiel Informationen, die ihr aus dem Google Merchant Center auslesen könnt. Genau.
Dann kommen wir jetzt zu der Frage aller Fragen. Also ich muss dazu sagen, wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen und es kam eine Frage rein. Also ich oute mich jetzt mal. Normalerweise, wir kriegen wirklich sehr viele Fragen und ich finde das total gut, weil es hilft mir zu gucken, welche Frage wird sehr häufig gestellt? Und ja, ich habe mich vorher geoutet, das hilft nicht mir. Ich nutze dann auch ChatGPT oder Gemini, mal das, meistens sogar beides. Und lass mir mal zusammenfassen aus den ganzen Fragen, was sind denn die brennenden Themen hier bei uns im Publikum, und baue mir daraus mal eine coole Agenda. Daraus ist das entstanden, was wir eben gemacht haben. Ich gebe zu, es waren noch 2 Fragen mehr, das schaffen wir jetzt zeitlich aber nicht. Wenn es nächsten Monat noch passt, dann bringe ich das noch mit rein. Und dann gab es eine Frage, die wurde nur ein einziges Mal gestellt. Und ich habe sie dann am Ende manuell, persönlich, ohne ChatGPT noch hinten dran gefügt. Habe im Vorfeld gefragt, für wen war dieses Wort neu, und es haben sich alle 4 gemeldet. Das heißt, es haben ein Novum, keiner der Experten kannte sich vorher damit aus. Und Johannes, weil du hier mit Namensgeber bist, und überlasse ich dir das Recht, zuerst zu sprechen, und die anderen können ja gucken, ob sie was ergänzen wollen. Trommelwirbel. Johann, du hast es ja gestern schon auf LinkedIn veröffentlicht. Ist es auch in Ordnung? Ich lese in letzter Zeit immer häufiger das Buzzword. Das habe nicht ich geschrieben, ich habe es noch nie gelesen. Das hat der User geschrieben. Oder die Userin. Ich weiß gerade nicht mehr, ob Männchen oder Weibchen. Ich lese in letzter Zeit immer häufiger das Buzzword Quantum SEO. Was ist das? Wie relevant ist das? Und was sollte man dazu wissen? Johannes, your turn.
Ja, sehr gut. Wie gesagt, also ich habe das Wort noch nie gehört. Ich glaube, ich habe bei sowas eigentlich einen ganz guten Bullshit-Detektor. Und der springt da ziemlich stark bei an. Also ich glaube, wenn man sagt so, man muss nichts dazu wissen, muss sich nicht informieren und kann seine Zeit irgendwie komplett anders verwenden, kann schon ganz gut so sein. Aber ich bin sehr, sehr interessiert, was die anderen dazu sagen.
Okay, warte, ich würfel kurz. Markus.
Ich habe natürlich auch, um da mir mal selber zu helfen, habe ich mal Google Trends angeschmissen. Und also wenn alle drüber reden, ist es zumindest an Google ziemlich vorbeigegangen. Also es duckt sich doch sehr an die X-Achse. Insgesamt, also es geht ja so um Quantum Computing und so. Und ist natürlich eine super Möglichkeit, weil sowieso kaum jemand auf dem Planeten versteht, worum es bei Quantum Computing geht, kann man es dann auch auf SEO ausweiten. Also Johannes hat das Wort Bullshit erwähnt. Ich würde es nicht ganz so hart formulieren, aber es ist einfach eine neue Sau, die durchs, oder alter Wein in neuen Schläuchen, hätte man früher vielleicht gesagt. Nette Idee oder nettes Buzzword, aber habt ihr jetzt nichts entdecken können.
Johann, nimm es nicht als Angriff. Schaffst du auch dazu 5 Minuten?
Nee.
Okay. Also ich glaube, wir können es abhaken an der Stelle. Vanessa, oder hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
Ich glaube nicht wirklich, was die anderen gesagt haben. Ich wusste ja auch nicht, was das bedeuten soll. Ich habe ChatGPT gefragt, ich habe bei LinkedIn danach gesucht, ich habe so danach gegoogelt. Was sagt ChatGPT dazu? Marketingbegriff / Buzzword.
Gut.
Um etwas zu promoten, das es eigentlich schon gibt.
So, ich habe jetzt eine Aufgabe an alle, die jetzt noch dabei sind. Seid ihr schlauer geworden durch diese Beantwortung dieser? Nein. Was mir recht wäre, wie jedes Mal, wem es gefallen hat, ich würde mich freuen über Daumen nach oben. War das etwas, was euch gefallen hat, in Form von, dass wir mehr User-Fragen reingenommen haben, oder hätte ich mich informieren sollen, dass es vorgestern ein Spam-Update gab? Ich habe es nicht mitbekommen. Das läuft bei mir außen vor, weil bei Spam-Updates kriegt der OMT immer einen in die Fresse. Woran das nur liegt. Okay, danke. Vielen Dank für das Feedback. Erstmal danke an euch vier, dass ihr wieder Rede und Antwort gestanden habt. Wir haben eine coole Stunde erlebt. Ich habe eben auf die Uhr geguckt, wollte gar nicht, wie soll ich sagen, habe gar nicht gedacht, dass wir schon 16 Uhr haben. Es war sehr kurzweilig, es hat wieder viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch auch vorbereitet habt auf das Ganze, und ihr da draußen, vielen Dank. Ah, jetzt kommen Kommentare, wie eine Stunde ist viel zu wenig. Ja, wir haben ja alle auch noch andere Sachen zu tun, aber ihr habt recht, tatsächlich könnten wir immer viel länger diskutieren, und letztes Mal haben wir auch ein bisschen weiter überzogen. Heute würde ich sagen, an der Stelle ist ein guter Punkt, um zu breaken. Stellt uns Fragen. Wenn ihr Bock habt, nächstes Mal ist ich gucke kurz in meine Abmoderationsunterlagen, am 23.09. Achtung, das erste Mal kein Donnerstag, weil an dem Donnerstag ist Agency Day und am Freitag ist unsere Konferenz, da können wir nicht, weil es ja immer der letzte Monat sein sollte. Deswegen sind wir diesmal dienstags unterwegs und es sind 3 Experten dabei. Ich glaube, von der Runde nur eine Person, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, Julia ist wieder dabei, Sebastian ist mal wieder dabei und ich glaube, einer aus der Runde. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer Bock hat, sich einzusneaken, 23.09. Die URL findet ihr auf unserer Webinarseite omt.de/webinar. Und ich habe vorhin schon angesprochen, 5 Tage vorher hält Vanessa ihre nächste Website-Klinik. Wer Bock hat, dass seine Seite analysiert wird, geht auch, sucht die Landingpage auch unter omt.de/webinare. Dort gibt es ein Formular, wo ihr eure Webseite einreichen könnt. Und wer das in den nächsten 5 Tagen macht, den gebe ich weiter an Vanessa, dass sie sich aussuchen kann, welche Seiten sie nimmt. 2 coole Sachen. Und natürlich muss ich heute das Ganze abschließen mit einem kleinen Pitch. Wir haben noch plus minus 50 Tickets für die Konferenz. Mehr sind es nicht mehr. Die werden wir normalerweise auch so los in einem Monat vor der Konferenz. Aber ich will euch die Möglichkeit geben, mit dieser Information, wenn ihr es in den nächsten 2 Tagen macht, dann seid ihr sicherlich noch dabei. Ich überlege gerade, Johannes hält eine Keynote, Mario Fischer hält eine Keynote. Oh, die haben wir noch gar nicht promotet. Die steht auf der Webseite, aber die geht nächste Woche erst in den Newsletter. Wir haben 34 Vorträge und wer mal Bock hat, mit mir feiern zu gehen, das machen wir danach. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.